3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur Icing the Kicker Folge zwischen den Jahren. Wir hoffen, ihr alle hattet ein wunderbares Weihnachtsfest und konntet zwischen Gänsebraten, zwischen Zimtstern, zwischen Weihnachtsfesterfolgsmusik auch noch ein bisschen NFL schauen. Wenn nicht, auch kein Problem, denn dann werden wir euch mit allen Infos heute versorgen zur anstehenden Week 17 in der NFL. Wir, das ist heute, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, nicht Kutsche. Denn der konnte leider nach gefühlten 18 Pfännchen Raclette an den Weihnachtstagen dann heute doch noch nicht wieder zum Mikro rollen durch seine Wohnung. Dafür darf ich heute moderieren. Mein Name ist Michael und als Ersatz von Kutsche hatte ich in erster Linie natürlich heute die Aufgabe, rauszufinden, was heute für ein Tag ist. Es ist der 28. Dezember und zumindest in den USA ist heute der Tag des Kartenspiels. Detti.
Mhm.
Einer von der Footballerei heute wieder dabei. Detti, hast du ein Lieblingskartenspiel?
Nein, ich spiele gar keine Kartenspiele. Also nicht mal Schafkopf oder sowas. Oder was?
Wie, nicht mal an Weihnachten.
Nicht mal dann. Ich sehe hier, im Wohnzimmer liegt ein Uno. Uno mit den Kindern. Das ist aber das Maximum. Mehr ist leider nicht drin, Michael. Bist du eigentlich daheim? Du bist daheim, oder?
Ich sitz noch daheim bei meinen Eltern, gell?
Sehr gut.
Das sieht man an vielen Postern meines Lieblingsvereins im Fußball an der Wand. Ich sehe aber auch bei einem anderen Mitglied dieses Podcasts ein Justin Jefferson-Trikot an der Wand. Finn ist heute mit am Start. Hallo Finn, ist bei dir ordentlich Karten gespielt worden am Wochenende, an Weihnachten?
Ja, hallo erstmal von mir. Karten wurden nicht gespielt, Lieblingskartenspiel. Ich habe früher in der Schule, haben wir immer viel Durak gespielt, ansonsten.
Ja. Das war bei mir tatsächlich auch in der Schule noch sehr, sehr weit verbreitet.
Wie heißt das?
Wenn ihr zumindest nicht.
Noch nie gehört.
Wenn ihr kennst du nicht? Ist, glaube ich, ein russisches Kartenspiel, das, ne?
Ja, russische Trinkspiele vielleicht, aber Kartenspiele kriegst du.
Man hätte auch sehr leicht ein Trinkspiel draus machen können. Okay. Aber wenn ihr jetzt zumindest keine Karten gespielt habt an Weihnachten, habt ihr wenigstens ungefähr so ein tolles Menü auf den Tisch gezaubert bekommen, wie der Grille es in der letzten Folge vor Weihnachten angeteasert hat.
Ja, das war sensationell, natürlich, aber mein spektakulärer kulinarischer Ausflug war dann am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da gab's Polla. Das war sehr gut. Cevapcici und so, das war Niko Kovac-Style. Weihnachten auf Kroatisch, war mal was Neues, hat mir gut gefallen. Ach so, und bevor ich's vergesse, ich habe auch noch einen TV-Tipp für alle die jetzt noch ein paar Tage frei haben. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt hier, also Four Falls of Buffalo. Das ist natürlich ein lustiges Wortspiel mit den Niagara-Fällen, aber geht es natürlich hauptsächlich um die 4 Super Bowl-Niederlagen der Buffalo Bills. Gibt es auf Disney Plus, unbezahlte Werbung. Also wer das noch nicht gesehen hat, ist eine wunderbare ESPN-Dokumentation. Sehr sehenswert. Also wer das möchte, soll das bitte tun. Finn, was gab's bei dir?
Ja, Gänsekeulen mit Knödeln und Rotkohl. Also so wie es das bei uns schon häufiger mal gab. War sehr lecker und hat gemundet. Kann man nicht anders sagen.
Klöße. Top.
Wir wollen jetzt natürlich nicht mehr übers Kartenspielen und nicht mehr übers Essen reden. Wir wollen über unser aller Lieblingsspiel reden, über Football, über die NFL und damit über Week 17, den vorletzten Spieltag der Regular Season. Wir haben dafür wieder das Matchup der Woche für euch. Das ist natürlich das Topspiel in der AFC zwischen den Dolphins und den Ravens. Wir haben den Icebreaker der Woche für euch. Das ist heute CeeDee Lamb von den Dallas Cowboys. Die heutige Userfrage kommt von Sven. Und am Ende gibt es wie immer die Upset-Picks der Woche von uns für euch. Starten wollen wir natürlich mit dem Thursday Night Game heute Nacht, dem Spiel der New York Jets bei den Cleveland Browns. Die Browns würden mit einem Sieg endgültig in die Playoffs einziehen, zum erst zweiten Mal in den letzten 20 Jahren. Das war nicht unbedingt abzusehen, würde ich sagen, nach den Verletzungen, die sie hatten von Nick Chubb, später von Deshaun Watson. Aber sie haben ja einen neuen, frischen, hippen Heilsbringer. Joe Flacco, Daddy, wie gut tut das, dass auch Spieler in deinem Alterssegment noch die NFL aufmischen können?
Ja, Joe Flacco, ja stimmt, du hast vollkommen recht. Geht schon in meine Richtung. Also ich bin ja Tom Brady-Alter, aber er ist, glaube ich, noch ein bisschen jünger ist er noch, oder? Wie alt ist der?
Ich glaube, er ist der drittälteste Spieler der NFL, habe ich letztens gelesen. Hinter Aaron Rodgers und, wüsstet ihr den ältesten?
Nee.
Nicht ganz leicht.
Nee.
Jason
Kicker oder so bestimmt.
Jason Peters.
Ist ja
noch aktiv.
Stimmt.
Ja. Der Left Tackle, ehemals Eagles.
Und jetzt Seahawks. Immer noch, oder?
Jetzt Seahawks,
Joe Flacco. Ja, es kann ja tatsächlich passieren, dass die Cleveland Browns in die Playoffs einziehen, das ist sogar sehr wahrscheinlich, sondern nicht nur in die Playoffs einziehen, sondern mit einem Rekord von 12-5, wenn sie die letzten beiden Spiele gewinnen. Spielen jetzt noch gegen die Jets heute Nacht und dann gegen Cincinnati in Cincinnati. Divisionsduell ist immer schwierig, aber so wie die Bengals letzte Woche aussahen, wahrscheinlich auch durchaus machbar, vor allem mit dieser Defense. Und auf dieser Defense reitet natürlich auch Joe Flacco. Ich glaube, das Entscheidende oder Überraschendste ist halt wirklich, dass diese Offense mit Flacco under Center so dermaßen passlastig ist. Macht natürlich Sinn ohne Nick Chubb, klar, aber der hatte jetzt, glaube ich, in den letzten drei Spielen immer über 300 Passing Yards. Wie gesagt, extrem passlastiger Gameplan gewesen. Und Joe Flacco macht zwar immer seine Fehler, aber im Prinzip, er ist sogar nach Josh McCown, okay, das ist nicht so beeindruckend, aber seit 2015 der einzige Quarterback der Cleveland Browns, der eben drei Spiele hintereinander mit über 300 Passing Yards hat. Also da sage ich schon Hut ab. Ein entscheidender Bestandteil dieser Geschichte ist natürlich Amari Cooper, Finn. Was sagst denn du dazu, was der da letzte Woche abgezogen hat?
Ja, also erstmal nicht nur 300 Passing Yards, der wird ja auch mit Targets gefüttert. Er hat jetzt in den letzten Spielen auch immer über 40 Targets gehabt. Ja, ja, Amari Cooper ist natürlich absurd. Ich paar Stats dazu gesehen bei Twitter irgendwie neulich die Tage. Er ist irgendwie auch jetzt der erste Spieler, der für drei Teams, der zweite Spieler, glaube ich, der für drei Teams in seiner gesamten Karriere ein Spiel hat mit über 200 Receiving Yards. Also das muss man irgendwie auch erstmal hinkriegen. Amari Cooper hat halt auch einfach das Potenzial, an einem guten Tag auszusehen wie der beste Receiver der Liga. Und vielleicht ist er das nicht ganz, aber er ist sicherlich auf jeden Fall einer, den man in den Top 10, Top 15 der Liga ansortieren muss. Und das hilft dann natürlich, wenn du jemanden hast wie Joe Flacco, der jetzt nochmal seinen Redemption Arc hat. Und ja, die Browns natürlich, du hast die Defense angesprochen, sehen mehr als gefährlich aus. Und das vor allem jetzt gegen ein Jets-Team, das ohne Zach Wilson spielt. Und wenn man das über Zach Wilson sagt, dann ist das ja schon ein Zeichen dafür, wie man die Jets-Offense zu bewerten hat. Trevor Siemian wird wahrscheinlich wieder das Ruder am Start haben, so wie es letzte Woche auch schon der Fall gewesen ist. Und was ja die Jets dann letzte Woche vor allem gecarried hat, war halt Breece Hall, der fast 200 Scrimmage Yards hatte und zwei Touchdowns, was ja bei mir in Fantasy ganz gut ausgesehen hat. Trotzdem habe ich das Spiel bei mir verloren, trotz 45 Punkten oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also die Jets Offense ist sowohl was das EPA im Pass als auch im Run angeht das schlechteste in der Liga. Und gegen diese Browns Defense, die man ja sicherlich zu den Top 5 die Saison mindestens einsortieren muss, ich glaube, das könnte ganz böse enden.
Vielleicht noch kurz zu Amari Cooper und Fantasy. Finde ich eine sehr spannende Frage, die ich auf Twitter oder X gesehen habe in den letzten Tagen. Wenn jemand Amari Cooper hat und mit ihm ins Fantasy-Finale geritten ist, ja, oder auf seinem Rücken, hey. Michael.
Ich hatte ihn auf der Bank sitzen, habe es aber trotzdem ins Finale geschafft.
Sehr gut.
Aber ich bin jetzt natürlich am Überlegen, ob ich ihn aufstelle und ich tendiere stark zum Nein, ehrlich gesagt. Soll ich dir auch sagen, warum? Bitte. Weil sein Gegenspieler wahrscheinlich Sauce Gardner sein wird.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt, diesen Clip, der ein bisschen viral gegangen ist, als er letzte Woche da Terry McLaurin deckt und Terry McLaurin, der ja wirklich auch ein sehr guter Receiver ist, wirklich einen scharfen Cut nach dem anderen setzt und versucht, den irgendwie abzuschüsseln und am Ende verteidigt Sauce Gardner das wieder, kriegt doch noch einen Arm dran. Also ich glaube, das wird nicht so leicht für Flacco und Cooper. Also wir hatten ja bei Cooper auch, Finn, du hattest es angesprochen mit den 200-Yard-Games. Es war ja insgesamt auch schon sein viertes Spiel mit über 200 Receiving Yards. Das sind genauso viele wie Jerry Rice und drüber liegen nur noch Lance Elworth, das war in den 60ern, und Calvin Johnson natürlich, Megatron. Ich glaube auch, die wird er jetzt diese Woche nicht einholen können, weil gegen einen Sauce Gardner machst du keine 200 Yards. Der ist wieder so gut drauf.
Daddy. Ja, ich meine, aus deiner Sicht kann ich es ja noch eher nachvollziehen, wenn du auch ohne ihn im Halbfinale gewonnen hattest, dann hast du ja da nicht so eine emotionale Bindung zu ihm. Also wenn mich ein Spieler ins Finale bringt, dann habe ich den schon immer aufgestellt.
Ja,
so, ich natürlich. Aber
ich habe schon die emotionale Bindung zu Amari Cooper, weil es wirklich seit Jahren einer meiner absoluten Lieblingsreceiver ist. Ich habe wirklich Ich bin großer Amari Cooper Fan schon immer, weil er wirklich auch mit sehr vielen schlechten Quarterbacks in seiner Karriere gezeigt hat, wie gut er sein kann. Und du hast es angesprochen, Finn, auch bei allen Teams irgendwie gezeigt hat, auch wenn er nie so der absolut konstante Elite-Receiver war, an einem guten Tag ist er ein absoluter Elite-Receiver.
Also,
aber ich glaube, ich werde ihn nicht aufstellen, mein Fantasy-Finale.
Also die es morgen, Freitag, Samstag hören, diesen Podcast, die werden dann lachen oder auch nicht. Also ich würde immer Amari Cooper aufstellen, weil er eben im Halbfinale so unfassbar gut war. Und wenn er nicht 250 Yards macht, dann reichen ja vielleicht auch 80 und ein Touchdown. Und diese Geschichte mit Sauce Gardner stimmt natürlich. Allerdings haben die Miami Dolphins, glaube ich, vor 2 Wochen bewiesen, dass man mit einem Receiver dieses Jets-Team durchaus schlagen kann durch die Luft in dem Spiel, was völlig einseitig und klar ausgegangen ist. Also die Dolphins mussten relativ bald gar nicht mehr werfen oder irgendwelche Risiken eingehen. Aber Jalen Waddle hatte gegen die Jets 8 Catches für 142 Yards, ein Touchdown, und zwar ohne Tyreek Hill auf dem Platz. Das heißt, die haben das dann so clever gemacht und gute Offensiven können das, den Spieler so zu verschieben und auch mal in den Slot zu stellen oder auf die andere Seite, dass er gegen DJ Reed spielt, der nicht ganz so dominant ist. Jalen Waddle hat ihn da auch ein paar Mal vernascht. Wir werden sehen.
Aber ob die Browns Offense jetzt so gut
das
ist wie die Dolphins Offense, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt. Ich denke aber, dass sie auch gar nicht so gut sein werden muss, weil wir haben die Browns Defense angesprochen. Die habe ich zum Beispiel, die werde ich aufstellen in meinem Fantasy-Finale, die Browns Defense, und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das ein paar Punkte geben könnte. Aber jetzt lass uns doch mal zum Abschluss noch sagen, also ich habe mich ja schon ein bisschen festgelegt, ich denke, die Browns werden das gewinnen, wahrscheinlich einigermaßen low-scoring allerdings. Habt ihr was anderes auf dem Zettel, einen anderen Ausgang?
Ja, also alles andere wäre eine faustdicke Überraschung, muss man eigentlich sagen. Die Browns sind 7,5 Punkte Favorit bei einem Over-Under von 34,5. Das spricht auch schon eine deutliche Sprache von der Browns auf jeden Fall.
Wir hatten vor 2 Wochen, Finn, auch schon das Vergnügen, und da hatten wir Thursday Night Chargers gegen Raiders, und da war ich over under, weiß ich nicht mehr, aber da hast du gesagt, ob das erreicht wird, wenn ich es geht. Also klar, es wird ein 42-39 für die New York Jets, und Trevor Siemian macht 4 Touchdowns. Nein, keine Ahnung. Ich gehe auch.
Wenn es hier wieder zur Halbzeit 40-0 steht, genau, oder so, dann.
Ich gehe auch mit den Browns, aber. Ja, Jets Defense.
Muss ich mich nochmal hinterfragen.
Und was man doch zumindest fürs Protokoll, Woody Johnson, der Besitzer der Jets, hat jetzt diese Woche verkündet, dass er mit seinem Head Coach und GM in die neue Saison gehen wird. Und Aaron Rodgers, der ja quasi der GM der New York Jets ist. Also mal sehen, was sie davon haben, aber ich habe es erwartet, dass es so läuft, ganz klar.
Was wir erwarten, ist also, dass die Browns den 3. Playoff-Platz in der AFC fix machen werden heute Nacht. Und jetzt wollen wir aber über diese beiden Teams reden in der AFC, die schon sicher in den Playoffs sind, und zwar in unserer nächsten Kategorie.
Das Matchup der Woche.
Und unser Matchup der Woche ist natürlich das Spiel der Baltimore Ravens gegen die Miami Dolphins am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit. Also wenn bei uns dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn fleißig Blei gegossen wird am Silvesterabend, lohnt sich zumindest mit Sicherheit das Spiel nebenbei noch laufen zu lassen. Denn da geht's um den Nummer 1 Seed in der AFC und damit um das First Round Bye. Wenn die Ravens gewinnen, dann hätten sie schon vor dem letzten Spieltag dieses Freilos in der Wildcard Round sicher. Wenn die Dolphins gewinnen, dann wären sie aber vorbei an Baltimore und hätten am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand. Und darüber hinaus hätten sie auch noch die AFC East vorzeitig gewonnen. Die Bills könnten sie dann nicht mehr einholen. Also steht einiges auf dem Spiel in Sachen Playoff-Seeding. Finn, beide Teams haben ja jetzt letzte Woche gegen einen absoluten Contender gewonnen. Die Dolphins so ein bisschen zum ersten Mal in dieser Saison gegen ein richtig gutes Team, gegen die Cowboys. Und die Ravens haben die 49ers geschlagen, auch eine absolute Machtdemonstration. Beide also in sehr guter Form. Was denkst du, worauf wird's ankommen am Sonntag?
Ja, also erstmal glaube ich, die Ravens, vielleicht könnte denen das zugutekommen, dass sie jetzt gegen die Dolphins spielen, die ja eine sehr, sehr ähnliche Offense zu den 49ers spielen, mit sehr, sehr viel Yards After Catch und sehr vielen Playmakern, die halt quasi diese Offense tragen. Was man natürlich sagen muss, dass die Ravens Defense gegen die 49ers sehr, sehr gut ausgesehen hat. Da natürlich aber auch ein bisschen Glück gehabt hat durch die 2-3 getippten Interceptions. Von daher würde ich mich da jetzt nicht zwingend drauf verlassen, dass es defensiv ja wieder ähnlich aussieht. Was man aber sagen muss dennoch ist, dass die Ravens Defense natürlich ein ganz gutes Matchup gegen die Dolphins ist. So wie es auch schon gegen die 49ers der Fall gewesen ist, weil die Ravens sehr, sehr gut darin sind, Yards After Catch zu verhindern. Sie haben auch dann natürlich dann Spiele auf dem zweiten Level mit Roquan Smith, mit Patrick Queen, die groß sind, die schnell sind, die da ein exzellentes Matchup für sein können. Mit Marlon Humphrey hat man einen sehr, sehr guten Tackling-Corner. Und ich glaube, dass das vor allem ja wieder ein Faktor sein wird, um eben dieser Dolphins-Offense Probleme zu bereiten. Zumal da Jalen Waddle, der hat ja sich jetzt am Wochenende gegen die Cowboys ein High-Ankle-Sprain zugezogen, wahrscheinlich nicht spielen kann. Also McDaniel hat wohl jetzt irgendwie gestern auf der PK gesagt, dass es eher ganz optimistisch ist, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass er jetzt am Wochenende spielen kann.
Oder spielen soll vielleicht eher, ne? So würde ich es sagen.
Spielen soll, das ist wahrscheinlich am ehesten noch der Punkt. Von daher, ja, ich glaube, dass dieses Matchup zwischen der Ravens Defense und der Dolphins Offense natürlich hier eminent wichtig sein wird, und ich glaube, dass die Ravens da ja möglicherweise einen guten Gameplan sich zurechtschustern können.
Ja, der wird ja wahrscheinlich gar nicht so viel anders sein als gegen die 49ers. Du hast es ja angesprochen. Das ist ja, also Mike McDaniel spielt ja mehr oder weniger eine Abwandlung der Shanahan Offense. Aber wie haben es die Ravens geschafft, die 49ers zu stoppen letzte Woche? Natürlich waren da auch die vielen Picks dabei. Aber sie haben es halt auch mit sehr viel Physis an der Line of Scrimmage gewonnen, das Spiel. Also sie haben Deebo Samuel, Brandon Ayuk oft gar nicht in ihre Routes kommen lassen. Sie haben sie direkt gejammt, wie man so schön sagt. Sie haben sie aus ihrem Timing gebracht. Da haben sie halt Marlon Humphrey, halt auch einen super physischen Cornerback. Dann Kyle Hamilton auf Safety ist auch physisch ein Freak. Also da haben sie ja wirklich, du hast die zwei Linebacker angesprochen, auch die Spieler, um da physisch zu sein. Ich denke, sie werden es gegen die Dolphins auch wieder ähnlich versuchen. Aber da hast du natürlich das gewisse Risiko, weil wenn du halt gegen Tyreek Hill und Jalen Waddle, wenn er spielen sollte, wenn du die in Press-Coverage nimmst und die entwischen hier mit der Go-Route oder whatever, dann hast du halt sehr, sehr schnell ein Big Play gegen dich. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es auch passieren kann. Aber ich glaube, noch wichtiger, worauf diese Dolphins Offense ja auch gerade mit Tua aufgebaut ist, ist halt das Timing. Und das haben sie halt gegen die 49ers überragend geschafft. Ich glaube, das werden sie wieder versuchen.
Was halt bei den aus Sicht der Ravens Defense schon auch ein entscheidender Faktor sein dürfte, ist die Frage, ob Kyle Hamilton, dein spezieller Liebling, Michael, den hattest du ja vor ein paar Jahren im Draft oder vor dem NFL-Draft als einen deiner Lieblings-Rookies benannt, der auch das eingehalten hat, was man sich von ihm verspricht, immer besser wird, auch gegen die 49ers ein sensationelles Spiel gemacht hat. Allerdings ist er verletzt rausgegangen, hat sich am Innenband verletzt. Also auch hier die Frage, wie bei Jalen Waddle, will man jetzt vor den Playoffs, für die man ja schon qualifiziert ist, will man jetzt noch ein Risiko eingehen mit so einem entscheidenden Faktor? Hamilton wäre natürlich gegen die Dolphins, aber das sehen wir ja vielleicht in den Playoffs dann noch in ein paar Wochen, ein ganz wichtiger Faktor, weil gerade Tyreek Hill ist mit diesen, mit den Slants oder eher den tieferen Inbreaking Routes, also wo er dann ein Big Play nach dem anderen generiert und dann halt eben, wenn er gegen einen Safety spielt, der so gut ist wie Hamilton, dann ist das ein entscheidender Faktor, dass du gerade diese tiefen Shots und diese Big Plays gegen Tyreek Hill verhindern kannst. Und wenn der nicht auf dem Platz steht, jetzt am Sonntag, was wahrscheinlich die vernünftigere Wahl wäre, dann ist es ein Vorteil für Miami. Nachteil für Miami ist natürlich, wenn Waddle nicht auf dem Platz steht. Und nochmal zurück zum 49ers-Spiel der Ravens. Also die 49ers hatten im Endeffekt dann mehr Yards als die Ravens, hatten mehr Passing Yards als die Ravens, 308 zu 241, hatten mehr Rushing Yards als die Ravens. Natürlich muss man sagen, dass relativ früh das Spiel mit diesen ganzen Turnovern von Purdy nicht unbedingt entschieden war, aber natürlich die 49ers in so eine Position gebracht hat, wo du halt dann viel durch die Luft gehst und die Ravens Defense ein bisschen konservativer spielen kann. Ich finde, was nicht oft genug betont werden kann, ist halt, welchen Job Mike McDonald, der 36-jährige Defensive Coordinator in Baltimore, macht. Der war schon bei Baltimore, dann war der ein Jahr, glaube ich, in Michigan, und dann haben sie ihn geholt als Defensive Coordinator letztes Jahr. Und Todd Monken auf der anderen Seite, der Offensive Coordinator, der letztes Jahr noch in Georgia unterwegs war und auch eine perfekte Offense called. Das war ja die Hoffnung vor der Saison, vor allen Dingen auf Lamar Jackson bezogen. Und bei den Ravens darf man auch nicht vergessen, wen die alles verloren haben, gerade auf der Running Back Position. Das ist ja auch schon wieder dramatisch. Aber dann kommt halt Gus the Bus Edwards und dann ist alles wieder gut. Also ich gehe hier mit Baltimore, weil sie zu Hause spielen, aber ich sage auch, dass die 49ers eine Chance gehabt hätten, wenn sie den Ball nicht so oft dem Gegner geschenkt hätten. Hätten. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass du als NFC-Team Lamar Jackson halt relativ selten triffst. Und Lamar Jackson steht jetzt bei, Michael, weißt du es, ich glaube 19-1 gegen NFC-Teams in seiner Karriere. Also es ist ja halt wahnsinnig schwer.
Daniel sich auch Jones war der Einzige, der ihn geschlagen hat, ja, glaube ich. Genau.
Also es ist wahnsinnig schwer, sich auf Lamar Jackson und diesen Spielertyp Quarterback vorzubereiten, wenn du ihn halt nur alle paar Jahre mal triffst, außer in den Playoffs vielleicht.
Ja, Daddy, bitte red nicht mehr so viel über gute Defensive Coordinators, sonst muss ich weinen. Das nur,
wieso, was ist? Leverkusen ist doch top. Afrika Cup, weiß Afrika Cup, weiß man nicht, aber ja, schauen wir mal.
Mit Jonathan Tah und Edmond Tapsoba wäre die Packers Defense auch besser aufgestellt und wahrscheinlich, aber schlechter geht auch nicht.
Den werdet ihr jetzt brauchen, weil der ist nicht beim Afrika Cup. Wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Ein anderer Aspekt, es ist ja jetzt auch das Spiel zwischen zwei oder, wie man es nimmt, sogar drei der Top-MVP-Kandidaten. Brock Purdy hat sich ja mit seinen Interceptions gegen die Ravens ein bisschen ins Hintertreffen geschossen wieder. Jetzt liegt bei den Buchmachern Lamar Jackson ganz vorne, vor Christian McCaffrey, der ist auf 2 und dahinter haben wir Tua Tagovailoa, den Dolphins-Quarterback, auf Platz 3 und ein paar Plätze dahinter haben wir auch noch Tyreek Hill. Ist vielleicht so schwer wie noch nie in den letzten Jahren in diesem Rennen, da was zu projecten. Finn, wie würde denn dein Stimmzettel aussehen, wenn du heute abstimmen müsstest?
Als die ganzen 49ers-Fans, die kann man sich jetzt ja hier wieder in die Diskussion mit reinholen. Nee, also, ja, Purdy ist natürlich bitter gewesen, dass wir jetzt dann 3 Wochen vor Saisonende ein Spiel hast mit 4 Interceptions. Das ist natürlich dann mit Recency-Bias und so weiter fatal. Ja, wir können uns nächste Woche vielleicht nochmal sprechen. Wer weiß, ob die Ravens Defense jetzt in Back-to-Back-Weeks dafür sorgt, dass Lamar MVP wird, wenn sie jetzt auch Tua zu einer möglicherweise schwachen Performance hinreißen. Aber ja, nee, also Lamar wäre auch, glaube ich, so mein allererster Kandidat. Vielleicht wäre Prescott noch in der Verlosung, weil der jetzt auch under the radar, muss man ja fast schon sagen. Ja, wobei, so under the radar ist es eigentlich nicht. Aber über Prescott wird meines Erachtens nach nicht genug gesprochen. Aber ich glaube, Lamar wäre hier dennoch meine Wahl.
Naja, Prescott hat das gleiche Recency-Bias-Problem mit dem Spiel gegen die Bills, natürlich, ist klar, aber
Das ist richtig.
Nee, also die Brock Purdy-MVP-Diskussion, die überlassen wir anderen. Das sollen irgendwelche ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter drüber sprechen, aber nicht wir. Ich habe sowieso nie so ganz also ich habe schon verstanden, nachvollzogen, warum er in der Diskussion ist, klar. Für mich war aber im eigenen Team der Most Valuable Player immer schon Christian McCaffrey, weil ich glaube, dass er, weil er im Endeffekt 2 Positionen spielt, also er ist ein Running Back und er ist ein Slot Receiver und zwar einer der besseren der Liga, auf beiden Positionen sozusagen. Und deswegen war für mich immer schon McCaffrey der wertvollste Spieler bei den 49ers, weil wenn der weg ist, dann ist so ein entscheidendes Element nicht mehr da, was jetzt die Leistung von Purdy nicht schmälern soll. Und ich es lächerlich finde, wenn man aufgrund eines Spiels oder ein paar Pässen diese Gesamtleistung da in Frage stellt. Natürlich wird er aus dem MVP-Rennen jetzt raus sein. Das ist halt einfach Fakt. So läuft das Geschäft, genauso wie Prescott mit dem Spiel gegen Buffalo rausgeflogen ist. Ist für mich auch klar. Lamar Jackson wird es dann im Endeffekt, glaube ich, werden. Rein statistisch gibt es genügend Quarterbacks, sogar Josh Allen, der da deutlich besser ist, was die Offensivproduktion betrifft. Auf der anderen Seite hat er den Ball deutlich öfter zum Gegner gegeben als Lamar Jackson. Bei Lamar Jackson hast du natürlich noch diesen Faktor, dass er selbst laufen kann. Den hättest du bei Josh Allen und Jalen Hurts auch. Hurts war aber angeschlagen, spielt nicht so überzeugend, wie er es letztes Jahr noch getan hat. Also ich finde, gerade auf der Quarterback-Position hast du bei allen Kandidaten Fragezeichen oder Argumente, die dagegen sprechen. Deswegen müsste eigentlich für mich sogar letzte Woche in dem Spiel, dass sie klar verlieren und klar auf den Sack bekommen. Selbst da ist Christian McCaffrey einer der besten Männer auf dem Platz. Also für mich wäre CMC. Der wird sich aber vielleicht mit Tyreek Hill um diesen Offensive Player Award streiten. So wie das in der NFL halt läuft, da müssen wir eigentlich nicht groß spekulieren. Das ist halt leider immer so, dass es ein Quarterback wird, Finn.
Ja, das ist ja auch jetzt dann schon ein ganz guter Punkt eigentlich, um vielleicht, ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion starten, aber ich glaube, wenn man fragt, kann ein Nicht-Quarterback MVP werden, da streiten sich ja die Meinungen schon, da wird man schon auf keinen grünen Zweig kommen, von daher
Ich glaube, die Fans sagen schon immer, dass ein Nicht-Quarterback-MVP werden kann. Es wird halt nur nie einer, weil es gibt ja diesen Offensive-Player-Award noch.
Ja, und richtig, deswegen, aber es gibt ja auch,
keine Ahnung.
Es gibt ja auch zahlreiche Meinungen und ja auch zahlreiche ehemalige NFL-Spieler und Experten, die halt der Auffassung sind, dass ein MVP-Award per se rein von der Definition her nur an den Quarterback gehen kann. Die Meinung kann ich definitiv auch nachvollziehen. Ja. Vielleicht sollte man da über die Awards mal nachdenken und da weiß ich.
Ja, ich glaube, die Sache ist ja auch wirklich, wenn es dieses Jahr wieder ein Quarterback wird, dann wird es ab jetzt immer ein Quarterback. Genau. Weil es gab selten in den letzten Jahren eine Saison wie diese Saison, wo kein Quarterback wirklich, wirklich herausgeragt und auf diesem klaren MVP-Level gespielt hat. Also oft ist es dann ja auch einfach der Quarterback des besten Teams geworden. Das würde, also mit dem besten Record, das würde jetzt wiederum für Lamar Jackson sprechen. Der hat ja auch eine zweifellos gute Saison gespielt und unter den Quarterbacks hätte es für mich dann wahrscheinlich auch am meisten verdient. Aber auch wenn man auf die Stats schaut, da liegen ja Welten zwischen seiner 2019er-Saison, also Unanimous MVP geworden ist, und seiner jetzigen Saison. Und Finn, du hast es ja schon gesagt, also er war ja jetzt auch nicht der ausschlaggebende Faktor gegen die 49ers, das war die Ravens Defense. Also er hat natürlich gut gespielt, er hatte dieses krasse Scramble, was wahrscheinlich keiner außer ihm kann. Aber der Schlüssel zum Sieg waren die 5 Turnover und nicht eine absolute MVP-Leistung von Lamar, auch wenn er top gespielt hat. Und bei Tua ist ja auch wieder so ein bisschen das Problem, dass er halt, der MVP bei den Dolphins ist halt dieses Mike McDaniel-System, was wiederum eher um Tyreek Hill aufgebaut ist. Und sie haben halt auch bis jetzt erst diesen einen guten Gegner geschlagen. Das waren die Cowboys, die auswärts meistens schlecht aussehen.
Wobei da mit dem letzten Drive, wenn Dallas das gewonnen hätte, dass sie es nicht getan haben, da kann halt Dak Prescott nichts dafür. Aber das war eigentlich so der Dak Prescott Signature Drive, der dann ihn wieder in die Verlosung hätte theoretisch bringen müssen. Wie gesagt, ich glaube, er ist raus, weil er sowieso kein gutes Standing in der Öffentlichkeit hat, noch nie hatte. Und ihm immer so dieses Loser-Image anheftet. Klar, das ist das Dallas Cowboys-Problem. Solange sie nichts gewinnen oder zumindest mal in einem NFC-Championship-Game stehen, wird sich das auch nicht ändern, weil diese Erwartungshaltung an diese Franchise halt so hoch ist. Aber wenn du, Michael, wie schon sagst, die Defense hat das Spiel gewonnen gegen San Francisco, dann machen wir halt Jadeveon Clowney zum MVP, weil der in seinem 10. Jahr fängt er da auf einmal an, so ein Elite-Pass-Rusher zu sein. Hatte, glaube ich, 8 Pressures gegen die 49ers, 1 Sack. Die sogenannte Pass-Rush-Win-Rate lag bei genau 33,3%. Also mit jedem dritten Pass-Rush, den er gemacht hat in diesem Spiel, war da dem Quarterback im Gesicht gewesen und nur einen Sack zustande gebracht, hätten aber mehr auch sein können. Ist auch lustig. Und da die Baltimore Ravens machen halt einfach so viel richtig. Jedes Jahr wieder holen sich den als Free Agent für ein Jahr 2,5 Millionen. Das ist ja lächerlich. Aber klar, ich meine, mehr war Clowney nicht mehr wert, weil er ein Söldner war, der jedes Jahr dahin geht, wo es die meiste Kohle gibt, so ein bisschen wie Sue vor ein paar Jahren noch, der dann aber auch sich noch ein, zwei Ringe abgeholt hat, also bei Tampa auf jeden Fall, einen.
Ja, Clowney ist ja auch nie zu schlechten Teams gegangen.
Ja, natürlich. Und aber egal, wo er war, er hat ja dann nie so überzeugt, dass man ihm dann noch mal einen neuen Vertrag gegeben hat.
Selbst bei den Browns, als er eigentlich neben Miles Garrett spielen konnte.
Genau, und da kam er ja her.
Eigentlich gedacht hat, das kann ja wirklich gut was werden. Ja.
Genau, und jetzt ist er noch, jetzt braucht er in 2 Spielen noch 1,5 Sacks, in einer Rotationsrolle, muss man ja auch dazu sagen. Er steht ja nicht bei jedem Snap auf dem Platz. Und dann hat er erstmalig in seiner Karriere im 10. Jahr 10 Sacks geschafft. Ist doch wieder so eine Geschichte, der steht doch dann da mit einem Ring. Ich sehe es schon. Jadeveon Clowney.
Aber wenn wir jetzt Jadeveon Clowney schon ins MVP-Rennen werfen, dann lass mich zumindest noch einen Namen, den ich höher habe als die Buchmacher, und das ist Tyreek Hill für mich, weil es ja auch zu dem Matchup jetzt passt. Ist halt einfach schade, dass er jetzt verletzt war, dieses eine Spiel verpasst hat. Weil sonst hätte er eine realistische Chance zumindest gehabt, den Single-Season-Receiving-Record zu brechen von Megatron 1964. Da braucht er jetzt noch in 2 Spielen über 300 Yards. Das wird wahrscheinlich sehr knapp. Und wenn er es doch noch schafft, dann ehrlich gesagt geht für mich kein Weg an Tyreek Hill vorbei. Dann muss er MVP werden, meiner Meinung nach. Auch weil er halt für diese Dolphins-Offense so viel bedeutet, die halt um ihn und um seine einzigartigen Fähigkeiten aufgebaut ist. Es gibt keinen Spieler, der so schnell ist wie Tyreek Hill, und es gibt keinen Spieler, um den du eine Offense so herum aufbauen könntest wie um Tyreek Hill. Und McCaffrey, Detti, bin ich bei dir, hätte es ehrlich gesagt, wäre dann ein Toss-up für mich zwischen den beiden, der halt auch als Running Back einzigartige Fähigkeiten aufweist, die ihn halt vom Rest einfach weit, weit, weit abheben. Hat jetzt auch schon 21 Touchdowns. Ich glaube, wenn er noch auf 25 kommt, wäre er in Top 5 All-Time. Das ist dann ja auch eine Stat, die dann zieht. Da gäbe es dann auch einen Case. Also Stand jetzt wäre es für mich tatsächlich einer von den beiden. Aber, und um das Matchup vielleicht abzuschließen, Tua und Lamar haben halt jetzt beide in diesem absoluten Topspiel, was vielleicht das Spiel der Saison, also zumindest eines der Spiele der Saisons werden kann, zumindest vom Matchup her. Da haben sie jetzt eine Chance mit so einer richtigen MVP-Leistung, kurz vor Ende, Recency Bias, hast du angesprochen, Finne, einen richtigen Case für sich zu machen. Und ich würde es nicht ausschließen, dass da so eine absolute Riesenperformance da nochmal den entscheidenden Push gibt am Ende.
Ich glaube, nur um das auch nochmal da anzumerken, die, ich glaube, bei Lamar ist der Unterschied zu den anderen Kandidaten, also nimmst jetzt Purdy oder Tua oder selbst Jalen Hurts, der war ja auch irgendwann mal dabei, oder selbst Dak Prescott, die haben alle so dominante Nummer 1 Receiver, beziehungsweise Purdy hat sogar drei Spieler, die ein Spiel entscheiden können, mit Ayuk, Deebo Samuel und CMC. Nur wenn du CMC und Lamar hat das nicht, der hat keinen dominanten Running Back, der die Liga zerstört, der hat mit Zay Flowers einen super Rookie, aber
Mark Andrews verloren,
genau, und Zay Flowers hat jetzt, war der entscheidende Mann oder der auffälligste Mann gegen die 49ers, aber trotzdem, der ist ein super Rookie, aber mehr auch nicht. Und das ist der Unterschied zu den anderen. Und deswegen wird es, glaube ich, Lamar, weil er eben diesen Support von seinen Mitspielern nicht so auffälligerweise hat wie die anderen Quarterbacks, die da dabei sind. Deswegen ist es aber für mich eigentlich McCaffrey, weil ich glaube, wenn du den rausnimmst bei den 49ers, dann wird diese Offense erheblich schlechter. Und das, finde ich, kann man bei den anderen nicht so zwingend sagen. Die würden auch so überleben. Ich glaube auch Tyreek Hill. Aus dem Grund wäre es nicht für mich, weil die haben gegen die Jets überlebt, als Hill nicht gespielt hat und Jalen Waddle halt dann 150 Receiving Yards hatte. Das ist für mich der Unterschied.
Schreibt uns doch mal auf Social Media, wer ist für euch Stand jetzt der MVP der Regular Season? Wir wollen jetzt dieses Matchup aber abschließen mit unseren Tipps. Finn, was glaubst du, wie geht's aus?
Also einen Punkt vielleicht noch ganz kurz. Wir haben jetzt gar nicht über die Dolphins Defense gesprochen. Die ist seit Jalen Ramsey auch eine Top-Defense in der Liga. Da muss man aber zugegebenermaßen auch sagen, dass der Schedule ein paar relativ leichte Gegner bereit hatte. Ich gehe mit den Ravens.
Ich gehe auch mit den Ravens. Bradley Chubb wäre noch zu erwähnen, als ein Spieler, der sehr auffällig war in den, in den letzten Wochen. Ja, Vic Fangio, haben wir immer gesagt, wisst ihr noch am Anfang der Saison, ja, wenn da Ramsey zurückkommt, dann werden die klicken. Tun sie jetzt auch. Ich gehe aber auch mit Baltimore, weil sie auch zu Hause spielen und ja, ich meine, die haben die 49ers zerstört. Wie kann man da nicht mit den Ravens gehen?
Ja, ich gehe mit den Dolphins genau aus diesem Grund. wir haben es zu oft schon gesehen, eine Mannschaft fährt diesen absoluten Statement-Win ein. Wir haben es angesprochen, es waren halt auch 5 Turnover. Da kippt so ein Spiel leicht mal in die eine Richtung und dann können sie es vielleicht in der nächsten Woche nicht so abrufen, haben vielleicht Turnover-Pech dieses Mal. Deswegen, einer muss den Upset nehmen. Ich nehme zumindest ein kleiner Upset. Wäre es ja, das Spiel ist ja in Baltimore. Ich gehe mit den Dolphins und ihr habt es beide gerade angesprochen. Mir gefällt diese Defense in den letzten Wochen richtig gut bei Miami. Ich glaube, die sind zurzeit richtig gut drauf. Ich bin sowieso schon immer großer Vic Fangio-Fan. Und deswegen wird es, glaube ich, gar nicht so der große Offensiv-Showdown. Und ich gehe auf ein 26-23 für Miami, habe ich mir notiert.
Wir machen keine Ergebnistipps, oder Finn?
Kann nur in Hose gehen.
Richtig.
Damit haben wir dann aber, würde ich sagen, das Topspiel der AFC abgehandelt und kommen jetzt zum Topspiel der NFC am Wochenende. Und zwar besonders zu einem Spieler, der da wahrscheinlich ganz entscheidend seine Hände im Spiel haben wird.
Der Icebreaker der Woche.
Und unser Icebreaker ist heute CeeDee Lamb, der Wide Receiver der Dallas Cowboys. Der kommt gerade aus seinem 7. 100-Yard-Spiel der Saison gegen die Dolphins. Aber sein Team hat die 2. Niederlage in Folge einstecken müssen. Jetzt geht's gegen die Detroit Lions. Auch eine richtig schwere Aufgabe. Beide sind schon für die Playoffs qualifiziert. Aber auch da geht's noch um die Setzliste. Die Lions können zum Beispiel noch ein First-Round-Bye erreichen, wenn die 49ers oder die Eagles noch patzen. Und die Cowboys, die können noch die Division gewinnen, wenn die Eagles patzen. Aber dafür müssen sie halt erstmal gegen Detroit gewinnen. Detti, warum wird CeeDee Lamb deiner Meinung nach für das Wohl und Wehe oder über das Wohl und Wehe der Cowboys entscheiden in dem Spiel?
Die Cowboys entscheiden selbst über ihr Wohl und Wehe, weil sie zu Hause spielen. Das ist schon mal, die sind zu Hause für mich fast nicht zu schlagen. Es gab auch zu Hause ein paar Spiele, die ein bisschen enger waren, als man dachte. Ich glaube, gegen Seattle vor ein paar Wochen zum Beispiel. Aber das ist ein Offensivfeuerwerk, was die da abbrennen. In Dallas. Jetzt spielen sie auch in Dallas gegen ein Detroit Lions Team, die auch so, ich meine, da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du so ein Ziel erreicht hast, was auf das diese Franchise seit Jahrzehnten wartet, mal ihre eigene Division wieder zu gewinnen, sich für die Playoffs zu qualifizieren, dann hast du natürlich keinen Druck mehr. Natürlich geht es da auch nur um das Seeding. Du könntest eventuell noch an den Eagles vorbei spazieren. Da müssen die Eagles aber, glaube ich, eins der beiden relativ leichten letzten beiden Spiele gewinnen, auf dem Papier natürlich. Verlieren, Entschuldigung. Und dann hätten die Lions eine Chance, wenn sie beide Spiele gewinnen, dass sie noch auf Platz 2 in der NFC landen. Bitte korrigiert mich. Aber
ja, sie können auch noch auf Platz 1. Also wenn die 49ers können die
klar,
auch noch zwei
davon verlieren. Davon gehen wir halt jetzt nicht aus, aber ja, klar.
Aber es geht ja eher um den Division-Sieg, ne, für
genau,
die Cowboys.
Und also die Lions haben deutlich weniger Druck als Dallas, sagen wir es mal so. Bei den Cowboys, glaube ich, steckt jetzt schon im Hinterkopf die Aussicht, die sehr wahrscheinliche Aussicht, weil die Eagles eben so ein relativ leichtes Restprogramm haben, dass sie halt wahrscheinlich in den Playoffs auswärts ran müssen. Und da haben sie halt jetzt schon 5 Spiele verloren in der Saison, nur 3 gewonnen. Hat jetzt mit dem Spiel gegen Detroit nichts zu tun, aber ich muss da echt schon so vorausblicken. Und ich glaube, das letzte Team, das im Dezember 2 Spiele verloren hat und eins davon mit mehr als 10 Punkten Unterschied, waren die Baltimore Ravens 2012. Also ein Team, das dann noch den Super Bowl gewonnen hat. Also es ist schon relativ selten. Und bei den Cowboys ist halt der Super Bowl-Sieg das einzige Ziel jedes Jahr. Und jedes Jahr schaffen sie es dann aus welchen Gründen auch immer nicht. Und wenn sie es dieses Jahr wieder nicht schaffen, ihre Division zu gewinnen und dann zum Beispiel gegen die Tampa Bay Buccaneers spielen müssen auswärts und selbst wenn sie da gewinnen sollten, dann halt nach San Francisco müssen oder wieder nach Philly. Wie seht ihr das? Also kam jetzt weg von CeeDee Lamb natürlich, aber ist dann so ein CeeDee Lamb ausreichend, dass sie diesen Fluch endlich mal besiegen? Also der Fluch des Super Bowl-Siegs, der nicht kommt seit vielen, vielen Jahren. Finn, du als alter Vikings-Fanatiker magst die Cowboys ja bestimmt auch ganz gern. Musst ja da einen Blick drauf
haben. Absolut, absolut. Ja, also das ist irgendwie, ich finde das irgendwie relativ schwierig bei den Cowboys, weil wie gesagt, zu Hause sehen die halt aus, als können die da eine ungeschlagene Saison spielen. Mhm. Was ja de facto auch bis dato der Fall ist. Aber diese Auswärtsthematik, das ist ja jetzt auch ein Thema, wie schon angesprochen, das sie jetzt schon länger begleitet und eigentlich sagt sich jetzt das dann immer so leicht, ja, ist ja jetzt irgendwie hier nur auswärts, bla bla, aber das scheint ja ein ernsthaftes Problem zu sein. Von daher ist das sicherlich in der Analyse zu den Cowboys sicherlich ja zu berücksichtigen, um jetzt die Kurve zum Matchup gegen die Lions und zu CeeDee Lamb zu bekommen. Ich bin mal gespannt, ob sie CeeDee Lamb im Slot oder Outside aufstellen werden, weil CeeDee Lamb in dieser Saison bisher ja vor allem als Slot-Receiver seine Gefahr ja ausstrahlt, hat über die Hälfte der Snaps spielt er im Slot, wird natürlich auch mit Targets zugeballert von den Cowboys, das muss man ganz klar sagen, ist Platz 3 ligaweiten Targets, Platz 1 sogar in Catches, Platz 2 in Yards, also diese Offense läuft über CeeDee Lamb, kann man auch sicherlich nichts gegen sagen, weil CeeDee Lamb halt auch einfach ein extrem guter Receiver ist. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt gegen diese Lions-Defense dabei bleiben, CeeDee Lamb im Slot aufzustellen oder eher Outside, weil bei den Lions natürlich die Problematik die Outside-Cornerbacks sind. Das ist die große Schwachstelle in der Defense. Und wenn du da mit CeeDee Lamb jemanden hast, der konstant diese Outside-Cornerbacks attackieren kann, dann könnte das schon ein großer Faktor sein. Auf der anderen Seite, warum sollte man CeeDee Lamb aus dem Slot wegziehen, wenn es da erwiesenermaßen auch funktioniert? Und womöglich könnten dann auch ein Brandon Cooks oder ja Tolbert oder Michael Gallup, wenn sie da sonst noch rumlaufen haben, vielleicht könnten die auf Outside ja auch ausreichen, um eben Detroit anzugreifen. Generell hat dieses Spiel natürlich Potenzial, um Shootout zu werden, weil auch die Lions Offense gut ist, vor allem im Lauf. Sie laufen gerne, sie laufen viel, sie laufen gut, sind Platz 3 in Yards per Game diese Saison und die Cowboys haben nur in Anführungszeichen eine durchschnittliche Run-Defense. Wenn man in dieser Defense was herausheben will, dann ist es wahrscheinlich das Run-Game. Von daher würde ich an Line-Stelle den Ball laufen und ich bin gespannt, ob hier so viele Punkte fallen werden, wie man es vielleicht erwarten kann.
Ja, du hast gesagt, mit den Targets von CeeDee Lamb, das war ja gegen die Dolphins ein bisschen seltsam. Da hatte CeeDee Lamb ja, glaube ich, 93 Yards und keine Ahnung, wie viele Targets im ersten Viertel alleine. und dann im zweiten und im dritten Viertel kein einziges Target, also nicht nur kein Catch, sondern wirklich kein Target von Dak Prescott, habe ich die sehr schöne Überschrift dann Silence of the Lamb gelesen. lag natürlich auf der Hand, aber fand ich
die kannte ich noch nicht.
Ja, da hat, glaube ich, auch so ein Redakteur jahrelang drauf gewartet, bis er sie mal droppen
ja,
kann.
Ja, ja.
Und Mike McCarthy hat es auch so ein bisschen mit Ebbe und Flut verglichen in seinem Spiel. Ist ja auch so, dass McCarthy auch andere Waffen hat. Brandon Cooks hast du angesprochen, Jake Ferguson und CeeDee Lamb spielt zwar viel im Slot, hat er ja schon immer gemacht, aber er spielt nicht mehr so viel im Slot, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat, wo er dann halt noch mehr Targets abkriegt und dadurch auch vielleicht weniger Big Plays. Aber Finn, du hast, glaube ich, den wichtigsten Punkt angesprochen. Die Lions gehören halt auch statistisch gesehen zu den schwächsten Teams der Liga gegen Outside Receiver. Und sie hatten jetzt zwar einige Interceptions gegen die Vikings, Finn, das lag vielleicht aber auch teilweise am Quarterback. Aber da bist du besser im Thema. Aber die Lions, was ich halt glaube, die können diese Ausfälle nicht kompensieren in der Secondary. Also Emmanuel Mosley ist auf IR, CJ Gardner-Johnson ist auf IR. Und denen fehlt halt aktuell einfach die Qualität auf Cornerback. Und deswegen glaube ich, CeeDee Lamb könnte ein ziemlich starkes Spiel auflegen. Ich glaube, dass er auch relativ viel Outside machen könnte und dann so ein Jake Ferguson im Slot vielleicht eher die Targets sieht. Das fände ich, würde Sinn machen. Vielleicht auch gar nicht so viele Targets von CeeDee Lamb, aber halt viele Big Plays. Und die hat er halt in der letzten Zeit immer mehr gemacht.
Also ich bin natürlich von Lamb weggegangen und habe auf die Playoffs geschaut. Ich sage auch jetzt nochmal warum. Also CeeDee Lamb in dem Spiel ist absoluter Icebreaker, massiver X-Faktor, spielentscheidend, wie auch immer. Also CeeDee Lamb hatte dieses Jahr 7 Spiele mit über 100 Receiving Yards. Von den 7 Spielen, in denen das passiert ist, haben sie 5 gewonnen, die Cowboys. So, also da war da schon ein entscheidender Faktor. Er hatte 8 Spiele mit über 10 Targets. So, und hat jetzt insgesamt schon 109 Catches und 9 Touchdowns. Eben wird er gegen die Lions sicherlich ein Faktor sein, vor allen Dingen zu Hause. Wieder dieser Unterschied. Die Cowboys machen zu Hause fast 40 Punkte im Schnitt und auswärts 21,3. Das ist Wahnsinn. Die Cowboys sind auswärts, stehen sie bei 0-4 gegen Teams, die einen Winning-Record haben. Zu Hause stehen sie bei 3-0. Ich mache mir also keine Sorgen gegen Detroit. Was für mich entscheidend ist, für die Dallas Cowboys, auch für die Playoffs. Die haben die zweitmeisten Penalties in der ganzen Liga. Auf Nummer 1 sind die New York Jets. So gewinnst du keine Playoff-Spiele. Und Tony Pollard, der hat, ich weiß nicht, wie oft der an der 1-Yard-Linie runtergefallen ist oder jetzt letzte Woche auch wieder, keine Ahnung.
Den werde ich auch auf die Bank setzen.
5 oder 10 Zentimeter, das war ein Sensationstackle gegen Miami, wo er dann eben nicht in die Endzone kommt und dann Dowdle oder wer auch immer den Touchdown macht. Das freut die Fantasy-GMs von Tony Pollard. Du musst aber Tony Pollard ins Laufen bringen, gerade weil du auswärts dann in den Playoffs spielen musst und vielleicht auswärts in Philly oder so. Da musst du ein Laufspiel haben, das so eine Baseline dir gibt und eben nicht alles auf dem Rücken von Dak Prescott ausgetragen werden muss. Natürlich muss diese Defense performen, nicht so wie gegen die Buffalo Bills. Aber die Defense, das Ding ist bei den Cowboys, die haben sowohl offensiv als auch defensiv das Potenzial, den Super Bowl zu gewinnen. Locker. Die Frage ist nur, sind sie konstant genug in den Playoffs? Kommen sie jetzt in so einen Flow rein? Und dazu gehört für mich ein klarer Sieg oder zumindest ein überzeugender Sieg gegen die Detroit Lions zu Hause und dann mit wehenden Fahnen in die Playoffs, selbst wenn du die Division nicht gewinnst. Das ist für mich, für die Cowboys sehr entscheidend, wie jetzt die letzten beiden Wochen aussehen. Der Eye-Test, sozusagen.
Das Tony Pollard-Play von letzter Woche ist nochmal ganz gut, dass du angesprochen hast, weil das war ja dann das Play, wo ein oder zwei Plays später die den Ball gefummelt haben an der 1-Yard-Linie.
Oder so, ja.
Was dann dazu geführt hat, dass, ich glaube, die Dolphins haben dann in ihrem Drive sogar einen Touchdown gemacht. Und das ist dann natürlich ein potenziell 14-Punkte-Swing. Mhm. Wenn das eben anders gelaufen wäre, dann hätte das womöglich dazu geführt, auch dass die Cowboys das Spiel gewonnen hätten.
Aber dann lasst uns doch mal, Detti, du hast gerade die NFC-Playoffs angesprochen, lasst uns doch bei diesem Thema bleiben und zu unserer nächsten Kategorie gehen.
Herr Goodell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
Und da haben wir heute eine, vor allem für unsere Runde, sehr passende Frage bekommen. Und zwar auf Instagram von Svenito-Bernd. Bookingberg oder Bookingberg. Wir gehen mal davon aus, er heißt Sven wahrscheinlich. Ihr könnt uns ja jede Woche eine Frage einschicken über die Instagram-Stories des Kicker oder der Footballerei. Und das hat Sven getan und er fragt nach dem Playoff-Picture der NFC. Wer hat die besten Chancen auf die Wildcard-Plätze? Das passt natürlich perfekt in unsere kleine Dreierrunde heute, weil wir drei hier uns natürlich alle noch Hoffnungen machen auf einen Wildcard-Platz für unser jeweiliges Lieblingsteam. Also eins ist ja wahrscheinlich, ein Wildcard-Platz ist ja an die Cowboys oder an die Eagles, je nachdem, wer gewinnt die Division und wer sie verliert, schon vergeben. Zwei gibt's noch. Deswegen lasst uns das doch mal ein bisschen anders aufziehen. Detti, sag du uns doch mal, warum geht einer dieser Plätze an die Seattle Seahawks?
Ja, Gruß an Svenito, der ist nämlich auch Seahawks-Fan. Ich glaube, also sagen wir es mal so, wenn der Playoff-Wildcard-Platz nach Seattle geht, dann ist es genau das, was ich diesem Team vor der Saison zugetraut hätte. Also dann hätten sie 10 Siege. Ich weiß nicht, ob ich das in der Prediction auch so prophezeit hatte, aber dann hätten sie, glaube ich, einen mehr als letztes Jahr. Das ist drin mit dieser Qualität und mit dem wieder guten Draft, den sie gemacht haben. Das mehr ist aber auch nicht realistisch, vor allem wenn du die 49ers in der Division hast, wenn du ein überraschend starkes Rams-Team in der Division hast, die ja momentan vor den Seahawks stehen, auf Seed Nummer 6. Zu denen kommen wir aber noch. Also, wenn sie das schaffen, dann schaffen sie es, weil sie zu Hause gegen Pittsburgh gewinnen. Gegen Mason Rudolph sollte das drin sein. Ich weiß, dass Pittsburgh letzte Woche sehr, sehr dominant war mit Mason Rudolph, aber gegen die Jaguars, oder? War das letzte Woche?
Ja.
Ja.
Bengals, oder nicht?
Ja, Bengals.
Bengals, stimmt. Entschuldigung, natürlich, genau. Also gegen die Bengals, wo dann mit Jake Browning dann auch erstmalig so ein Spiel kam, wo man sagt, ah, okay, jetzt wissen wir auch, warum der seit ein paar Jahren nur Backup ist, wenn du dann gegen so eine Defense triffst oder spielen musst in der eigenen Division, die dich halt dann komplett zerlegt. Und TJ Watt, wenn wir schon bei den MVPs sind, der hat jetzt schon wieder, wie viel, 6, 17 oder so? Also es ist unfassbar. Also das kann auch in die Hose gehen, aber wenn du zu Hause gegen die Steelers nicht gewinnst, ich sage nochmal, mit Mason Rudolph, und wenn du es nicht zulässt, dass ein George Pickens, keine Ahnung, 150 Receiving Yards machst, dann solltest du das Spiel gewinnen, musst du auch. Und wenn du es nicht gewinnst und wenn du dann nächste Woche gegen Arizona in Arizona nicht gewinnst, die 3 Siege haben, ja, dann hast du halt auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Und dann ist es auch vollkommen okay so. Also das finde ich schon mal ganz gut, dass Seattle nicht auf andere Teams angewiesen ist und das selbst entscheiden kann. Was so in den letzten Wochen ein bisschen sich geändert hat, die Seahawks lassen deutlich weniger Big Plays durch die Luft zu. Ist interessant, weil wir eben jetzt mit George Pickens einen Spieler haben, der genau das getan hat gegen Cincinnati letzte Woche. Da haben sie, glaube ich, ein bisschen was umgestellt. Lustigerweise ist Jamal Adams out gewesen in den letzten beiden Wochen, in denen das deutlich besser geworden ist. Und Devin Witherspoon war auch verletzt. Mal schauen. Also Witherspoon kommt wahrscheinlich jetzt wieder zurück. Und an ihm lag es auch nicht, dass sie immer diese Big Plays kriegen. Mal schauen. Also ich bin recht zuversichtlich. Vor allen Dingen sage ich aber, es ist wichtig, das selbst in der eigenen Hand zu haben und das selbst entscheiden zu können.
Wir halten also fest, Detti, für die Seahawks sieht's ganz gut aus. Schlechter ist die Ausgangslage, Finn, für unsere beiden Lieblingsteams, die Vikings und die Packers. Die haben jeweils ein Spiel Rückstand. Und dass die beide an den Playoffs teilnehmen werden, das können wir, glaube ich, ausschließen. Denn sie treffen jetzt in der Neujahrsnacht um 2.20 Uhr im direkten Duell aufeinander. Und wer dieses Spiel verliert, der hat effektiv eigentlich keine Chance mehr auf die Playoffs. Das ist also ein Lose-and-Out-Game. Finn, ich würde sagen, wir machen es ganz fair. Sag du mir doch mal, warum die Vikings gewinnen werden und in die Playoffs kommen. Und dann verrate ich dir, warum es nicht so sein wird.
Ja, die Vikings gewinnen natürlich. Wie soll es auch anders sein, weil die Packers eine schlechte Defense haben. Ja, genau. Und Nick Mullens für 400 Yards wirft, so wie letzte Woche auch.
Ich dachte 500. Also gegen Joe Barry vielleicht sind 500
es, schon es werden 500, ja.
Und vielleicht, man munkelt, könnte es dann ja auch der Fall sein, dass ein paar Interceptions weniger dabei rumkommen. Spaß beiseite. Also, ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, es ist noch gar nicht klar, wer Quarterback sein wird bei den Vikings. Ob es Mullens ist oder Jaren Hall. Wobei, wahrscheinlich wird es trotzdem auf Mullens hinauslaufen. Ja, wenn es so leicht wäre zu sagen, dass die Vikings das Spiel gewinnen. Also ich bin natürlich optimistisch, klar, weil die Packers eine schlechte Defense haben und die Vikings offensiv immer für Yards gut sind. Und sollten sie dieses Spiel gewinnen, dann ist es natürlich aber immer noch nicht klar, dass sie auch in die Playoffs kommen, weil sie da natürlich auch auf ein paar andere Szenarien noch angewiesen sind, die möglich sind. Die Rams sind da ja auch noch ein Faktor, den man sicherlich beachten muss. Denn wenn die Rams eins ihrer beiden ausbleibenden Spiele gewinnen gegen die Giants und die 49ers und ein Sieg gegen die Giants ist da ja durchaus denkbar, dann müssen die Vikings auch das zweite Spiel gegen Detroit gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Was da wiederum vielleicht für die Vikings sprechen könnte, ist, dass es für Detroit dann im letzten Spiel um nichts mehr geht, weil sie schon gelockt sind auf ihrem dritten Seed. Und es dann womöglich sein könnte, dass sie den einen oder anderen Starter schonen. Es gibt so viele Szenarien, die möglich sind. Es gibt so viele Tiebreaker. Es ist alles relativ kompliziert und verrückt, was da alles möglich sein wird.
Was hast
du? Für Green Bay sieht das da ja bei Sieg gegen die Vikings, wird es für Green Bay da ja ein bisschen besser aussehen.
Nur eine Frage, ja. Was hast du, Finn, gedacht, als TJ Hockenson sich das Knie zerschreddert hat? Oder ihm das Knie zerschreddert wurde vom Safety der Lions?
Ja, auf den ersten Blick sah es ja gar nicht so schlimm aus. Eben.
Genau.
Aber also es war auch relativ kurios, weil Rappaport und so weiter an dem Montag nach dem Spiel, glaube ich, schon berichtet hatten über Addison und über DJ Wonnum, die sich auch verletzt haben in dem Spiel. Und zu Hockenson kam stundenlang gar nichts. Und von den Vikings gab es so Gerüchte, dass es ein Kreuzbandriss und eben ein MCL ist. Aber es gab von keiner offiziellen Seite irgendwas bestätigt und von keinem Insider. Deswegen war das also ein bisschen kurios. Und ja.
Fehlt ihnen natürlich extrem, das wollte ich
natürlich
sagen.
Natürlich, ja. Aber Addison fehlt auch diese Woche wahrscheinlich. Also die verletzungsgeplagte Vikings-Saison dieses Jahr ist auch wirklich absurd. Also das habe ich lange nicht mehr so erlebt.
Das ist natürlich allerdings auch komplett egal, wenn man gegen die Packers-Defense spielt, wer da auf dem Platz steht. Also wir können ja, glaube ich, fest davon ausgehen, dass Nick Mullens das Spiel seines Lebens machen wird, weil das macht ja zurzeit jeder Quarterback gegen die Packers. Also Tommy DeVito, Baker Mayfield, beide NFC Player of the Week gewesen, als sie gegen die Packers gespielt haben. Dann hat Bryce Young natürlich auch noch das beste Spiel seiner noch jungen Karriere gemacht.
Das war Wahnsinn. Ich dachte, ich sehe nicht recht.
Noch eine Sekunde fehlt, dass er die tatsächlich noch mit 19 Sekunden auf der Uhr noch in die Overtime rettet. Also das ist ja wirklich
DJ
ist
Chark.
Peinlich.
DJ Chark, Michael. Bester Receiver der NFL. Wo kam das? Wer hat denn den gedeckt eigentlich, Michael? Wurde er immer vom gleichen? War das Stokes oder war das Alexander? Oder
ich glaube, die Packers haben es nicht so mit Coverage. Okay. Also wer da jetzt decken soll, die stehen halt rum. So.
Ja.
Also muss man so deutlich sagen. Also wir haben ja vor paar Wochen über Joe Barry als Icebreaker gesprochen. Da muss man jetzt konstatieren, der ist also auf dem zugefrorenen See dermaßen eingebrochen. Und also man kann ja derzeit nur hoffen, dass er nicht mehr auftaucht für nächste Saison. Das ist ja wirklich nur noch schlimm. Es ist ein absolutes Desaster, was da defensiv passiert, mit einer eigentlich auf dem Papier nicht so schlechten Defense. Über die letzten vier Wochen auch das EPA, also Expected Points Added, war es die schlechteste Defense der Liga. Übrigens sind die aber nur knapp hinter den Seahawks.
Ja. Aber die kriegen keine Big Plays mehr. Ist das schon was?
Ja. Ja. Aber ich soll ja sagen, was warum die Packers in die Playoffs kommen und was halt Hoffnung macht, ist die Offense. Also Jordan Love spielt halt mittlerweile einfach echt richtig gut. Er findet sich immer besser zurecht. Das macht mittlerweile echt Spaß, dieser jungen Truppe zuzuschauen. Auch wenn immer wieder der eine Receiver ausfällt, dann kommt der andere wieder zurück, dann ist doch wieder der andere verletzt. Aber wer jetzt halt wieder da ist, ist Aaron Jones. Das ist halt der Playmaker in dieser Offense. Auch der einzige Spieler, der, obwohl er quasi die ganze Saison ausgefallen ist, ein 100-Yard-Spiel hatte diese Saison, jetzt schon zum zweiten Mal. Deswegen hoffe ich halt, dass sich jetzt gegen die Vikings dieser Qualitätsunterschied bei den auf Quarterback doch bemerkbar machen wird und die Packers das dann irgendwie gewinnen mit einem High-Scoring-Game oder was weiß ich, weil die defensiv gerade gegen den Justin Jefferson, zumal ja Jair Alexander nicht spielen wird jetzt am Wochenende, der ja suspendiert wurde, weil er sich beim Cointos eingemischt hat.
Ich fand es Weltklasse. Weltklasse Suspendierungsgrund. Ich glaube, Cam Newton hatte 2016 mal so eine Geschichte, dass er keine Krawatte bei einem Teammeeting anhatte und dann für den ersten Drive eines Spiels auf die Bank gesetzt wurde. Von Ron Rivera war das, glaube ich. Müsste gewesen sein. Das fand ich schon stark. Aber das jetzt hier. Also nur nochmal hier vom Ablauf, es war wohl so, Jair Alexander kommt aus Wo kommt er her?
Aus Charlotte.
Aus Charlotte, genau. Also Hometown-Spiel ja. bei den Carolina Panthers. Die Packers haben, glaube ich, bestimmt vor jedem Spiel einen Captain, einen Offense, also Offense, Defense, Special Teams, jeweils einen. Ja. Es ist also nicht so für die ganze Saison immer die gleichen, aber werden bestimmt und immer nur einer pro Unit. Und Alexander war nicht dabei, hat es auch den Coaches nicht gesagt, marschiert dann einfach da mit, waren sie zu viert, hat dann danach gesagt, naja, es hat doch so gut gepasst, weil er kommt ja aus Charlotte. Und dann sagen die anderen drei, ja komm du Charlotte, Hans, dann mach mal Hometown Boy, mach du den Coin Toss. Dann ist der Coin Toss, dann gewinnt er den auch und dann sagt er, we want Defense. Also er wollte sagen, we defer, also sprich, wir unsere Offense bleibt nicht auf dem Platz zu Beginn des Spiels, das wollte er eigentlich damit sagen. Wir gehen ins Spiel mit einer Defense, das heißt.
Also er wollte sagen, wir kicken
den Ball, genau. Ja. Und dadurch, dass er nicht sagt, wir überlassen die Entscheidung über den Kickoff dem Gegner, das ist nämlich dieses we defer, haben sie die Entscheidung über die zweite Halbzeit. So, praktisch ist es natürlich immer so, wenn du sagst, we defer, dann beginnt der Gegner mit seiner Offense. Letztlich hat er die Entscheidung abgegeben oder hat sie getroffen für sein Team und was damit dazu geführt hätte, dass Carolina entschieden hätte, wie sie die zweite Halbzeit beginnen wollen.
Und sie damit zweimal den Ball bekommen
sie
hätten.
Sie damit
quasi,
in der Praxis ist, zweimal den Ball bekommen hätten.
Aber der Schiedsrichter ist ja eingeschritten und hat ihn dann zurechtgewiesen noch.
Der war nett.
Also, dass man ihn da trotzdem für sowas suspendiert, gerade gegen für so einem Spiel, wo er ja letztes Jahr, glaube ich, der einzige Cornerback war, der Justin Jefferson mal in der Hosentasche hatte für ein Spiel. Ich kann es nicht verstehen. Und es ist mittlerweile irgendwie alles ein bisschen skurril, was da passiert. Mhm. Aber wenn sie es dann doch irgendwie gewinnen sollten, dann, Finn, hast du gesagt, sieht's tatsächlich ganz gut aus. Am letzten Spieltag geht's gegen die Bears. Gegen die gewinnen sie ja sowieso immer. Und dann wird's reichen, wenn es eben eins von diesen 8-7 Teams noch ein Spiel verliert. Und die Rams, über die wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, die spielen ja am letzten Spieltag noch gegen die 49ers, für die es wahrscheinlich da auch noch um was geht, um ein Playoff-Seeding, womöglich um den First-Overall-Seed. Also es wäre dann durchaus realistisch für die Packers, wenn sie dieses Spiel gegen die Vikings gewinnen. Aber Detti, wenn ich mal so ein bisschen objektiver drauf schaue, die Rams hätten es aktuell auch irgendwie verdient, in den Playoffs zu spielen.
Ganz klar. Also bei den Rams war ja vor der Saison immer so ein bisschen die Frage, ach komm, was ist jetzt mit Stafford? Hält sein Rücken noch? Er ist ja schon ein alter Mann. Und mit dem Ellbogen hat er auch immer Probleme, was für den Quarterback auch ein bisschen schwierig ist, wenn es der Wurf Ellbogen ist. Also kommt der überhaupt noch mal zurück? Jetzt hat er seinen Ring, ist doch alles gut. Und Sean McVay will ja nicht lieber irgendwie Spiele kommentieren. Und Aaron Donald, was macht der eigentlich? Ja, alle drei sind aber wieder gekommen. Und was sie halt wie so oft in den letzten Jahren wieder stark gemacht haben, ist gut zu draften. Ich habe mal die Geschichte über Puka Nacua, Michael, André Josivas, Puka Nacua. Das waren unsere beiden Favoriten vor der Saison. Dass der tatsächlich als Fünftrunden-Pick so unfassbar durchstartet. Ich habe mal geschaut, Kyren Williams ja genauso, den hatten sie letztes Jahr schon, der war schon im Kader, also kein Rookie. Aber dass die beiden so durchdrehen und du eben nicht auf Cooper Kupp, auf Gedeih und Verderb angewiesen bist, sondern die beiden ähnliche Statistiken haben wie 2018 diese Super Bowl Rams mit Brandon Cooks und Todd Gurley, das ist schon bemerkenswert. Also die haben im Schnitt, glaube ich, 200 Yards, Scrimmage Yards pro Spiel, die beiden zusammen, Nacua und Williams. Und ich habe nochmal gesehen, zufälligerweise, wie dieser Puka Nacua Pick zustande kam. Die Rams haben 2022 Sebastian Joseph Day, der übrigens jetzt bei den 49ers unterschrieben hat, war bei den Chargers, als Free Agent gehen lassen. Joseph Day hat dann bei Los Angeles, also bei den Chargers, unterschrieben für 3 Jahre 24 Millionen. Wie gesagt, wurde dieses Jahr wieder gecuttet. Deswegen haben die Rams einen Kompensationspick bekommen von der NFL. Das war der 5th-Round-Pick 2023. Damit haben sie Puka Nacua ausgewählt. Und Puka Nacua hat gleich mal 119 Yards in seinem Debüt gemacht gegen Seattle. Glaube ich, das war dieser überraschende Auswärtssieg gleich zu Beginn. Ja, und der Rest ist Geschichte. Also die Rams haben es verdient. Auch die Defense spielt super. Kobe Turner, so ein Nose-Tackle, hat jetzt, glaube ich, schon fast 7 Sacks. Byron Young, Outside-Linebacker, 6. Es sind also Namen, die keiner auf der Rechnung hatte. Und ich finde auch die Cornerbacks, Akello Witherspoon, der hat jetzt auch schon sein drittes oder viertes Team, glaube ich. Kobe Durant, das waren No-Names, die alle sind ziemlich überzeugend spielen, oder? Was sagt ihr?
Ja, ja, also bei den Rams hat man ja vor der Saison gedacht, dass die Defense Aaron Donald hat und der Rest ist nix, so mehr oder weniger. Und dass die Defense halt ein Problem ist und zu der schlechtesten, viele haben gesagt, dass die schlechteste Defense der Liga, wenn da nicht Aaron Donald drin wäre. Und ja, da muss man ganz klar sagen, dass die Defense absolut, ich würde nicht sagen, über ihren Möglichkeiten performt, weil vielleicht sind die Möglichkeiten auch besser, als es viele eingeschätzt hätten. Aber die Rams muss man auf jeden Fall auf der Acht haben. Und ich würde ihn jetzt in der Dreier-Contention mit den Vikings und den Packers ehrlicherweise auch am ehesten zutrauen, ein Playoff-Spiel zu gewinnen, auch wenn es natürlich dann gegen einen taffen Gegner gehen wird.
Dann legen wir uns doch mal fest, wirklich ganz kurz in zwei Worten, um Svens Frage zu beantworten. Finn, wer besetzt die Wildcards in der NFC neben den Eagles-Cowboys?
Ja, Seahawks auf jeden Fall, denke ich. Und ja, dann muss ich natürlich mit den Vikings gehen.
Ja, dann sage ich natürlich dagegen Seahawks und Packers. Auch wenn ich absolut mitgehe, die Rams könnten am gefährlichsten werden, aber durch dieses letzte Spiel in San Francisco. Und ich glaube, die Packers könnten es schaffen, wenn sie gegen die Vikings gewinnen, dann noch vorbeizuziehen.
Also wenn ich eine Sache zu den Vikings vielleicht noch sagen darf, ich kann mir vorstellen, dass sie gegen die Packers das irgendwie hinkriegen zu gewinnen. Und wie gesagt, dann kann es halt am letzten Spieltag gegen Detroit darauf hinauslaufen, dass Detroit mit ihrer zweiten Garde aufläuft, wenn es eben für sie um nichts mehr geht. Und also bei den Vikings ist es so, dass irgendwie gefühlt in der amerikanischen Fanbase relativ viel auf Kevin O'Connell gehatet wird. Und ich finde eigentlich, dass man ihm sehr, sehr viel Credit geben muss dafür, dass sie überhaupt noch in dieser Situation sind, hier um die Playoffs mitspielen zu können. Weil, wie schon angesprochen, die Verletzten-Situation dieses Jahr so absurd ist. Ich habe gestern einen ganz interessanten Stat gesehen auf Twitter, den vielleicht man hier mal nennen könnte. Wenn die Vikings, also seit Kevin O'Connell letztes Jahr im Amt ist, die Vikings sind bei gewonnenem oder equal Turnover Differential sind sie 17-0. Und wenn sie das Turnover Battle verloren haben, sind sie 3-12. Und ja, Turnover ist natürlich dann oft auch eine Sache, wo der Quarterback oder die Running Backs, wenn die nicht genug Ball Security haben, dass dann der Coach auch nicht immer was dafür kann. Deswegen, ja, das einmal nur am Rande.
Daddy, ganz kurz, wer kommt in die Playoffs in der NFC?
Du bist ja lustig. Nein, ich sag die Rams, weil die Rams gewinnen jetzt gegen die New York Giants, spielen dann am letzten Spieltag in San Francisco. Das ist aber egal, weil San Francisco seine Starter schont. McCaffrey, Ayuk und Debo, weil die 49ers jetzt gegen die Commanders gewinnen, die Detroit Lions bei den Dallas Cowboys verlieren und damit dürfte, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, weil
die, ja, aber die Eagles.
Die Eagles haben aber haben gleich viele Siege oder die gleiche Bilanz wie San Francisco, wenn San Francisco jetzt aber gegen Washington gewinnt. Und
ja, aber dann müssten die Eagles ja verlieren, damit San Francisco schon den.
Nee, weil den Tiebreaker haben sie ja im Zweifel gewonnen gegen San Francisco. Da hast du auch wieder recht.
Ja, ja, aber sie müssten ja trotzdem verlieren. Schon, also die Eagles müssten verlieren, damit die
49ers würden auf 1 bleiben, aber auch nur, wenn sie gewinnen, gell?
Und die Eagles spielen gegen Arizona.
Tolle Wurst. Ich gehe aber trotzdem mit den Rams mit neun Siegen, das hätten sie ja dann. Mit den 9 Siegen kommst du, glaube ich, in die Playoffs und ich glaube, die anderen holen sie nicht mehr ein. Deswegen sage ich die Rams. Und die Seahawks natürlich, klar.
Dann hoffen wir, Sven, dass wir deine Frage zur Genüge beantwortet haben und wir bleiben zum Abschluss noch ein bisschen beim Tippen. Die Upset-Picks der Woche. Wen hast du auf dem Zettel, Finn?
Ja, bei mir gewinnen die Patriots gegen die Bills. Schocker. Das wäre natürlich für die Bills ein herber Rückschlag, die natürlich jetzt seit Wochen gut spielen und auf Playoff-Kurs sind. Aber die Bills sind auch immer ein Kandidat dafür, sich auf das Niveau des Gegners herabzulassen. Und die Patriots wären da mal wieder so ein Kandidat. War ja letzte Woche auch gegen die Chargers relativ knapp, deswegen gehe ich mit den Patriots.
Aber in Buffalo, ne? Muss man dazu sagen.
Ja. Aber Josh Allens Rekord gegen die Patriots, by the way, ist 5-5.
Ja. Ich hoffe es nicht, dass es passiert, weil ich ich hoffe jetzt so sehr und bin jetzt froh, dass es wirklich nach Playoffs für die Bills aussieht, weil das hätte mich richtig geärgert, wenn Buffalo es nicht in die Playoffs geschafft hätte und wir dann mit, über die AFC reden wir übrigens nächste Woche dann ein bisschen ausführlicher, aber wenn sie dann im Vergleich zu Pittsburgh oder Indianapolis oder so den kürzeren ziehen und dann Buffalo nicht in den Playoffs ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass es so aussieht.
Also wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich die Bills auf jeden Fall auch in die Playoffs tippen.
Ich nehme die Panthers gegen die Jaguars. Die Jaguars sind absolut auf dem absteigendsten Ast. Die waren ja vor ein paar Wochen noch Kandidat für eine Bye-Week in der AFC. Trevor Lawrence wird wahrscheinlich ausfallen, sollte ausfallen. Da haben wir es wieder mit einer rechten Schulterverletzung, also Wurfarm. Den sollten sie, glaube ich, nicht spielen lassen. Und Bryce Young, auch wenn es gegen Joe Barry ging, aber wenn DJ Chark und Young das so ein bisschen dieses Momentum mitnehmen können, auch in die neue Saison, und du dann vielleicht dann doch so ein Happy Ending hast mit ihrem First Overall Pick, für den sie Haus und Hof verkauft haben, fände ich persönlich ganz schön. Ich gönne dem Jungen jetzt noch zwei gute Spiele. Und in Jacksonville auch gegen diese Defense, die da durch
die Luft. Aber halt nicht gegen Joe Barry, ne?
Aber die Jaguars Defense sieht halt auch nicht so gut aus. Das muss man halt auch sagen in den letzten Wochen. Deswegen traue ich dem Panthers einen Auswärtssieg zu. Schau an. Es ist für ihr Tanking sowieso egal, weil den Pick haben sie ja nicht. Der ist ja in Chicago. Deswegen können sie gern noch zwei Spiele gewinnen.
Ich gehe mit den Chargers gegen die Broncos. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Die Broncos haben Russell Wilson gebencht. So haben sie es gemacht. Mhm. Kam für mich persönlich ziemlich überraschend, weil er so schlecht ja gar nicht gespielt hatte diese Saison. Und sie ja rein theoretisch noch eine kleine Chance sogar auf die Playoffs haben. Jetzt wird Jared Stidham spielen, dann also Backup-Duell gegen Easton Stick. Das wird mir persönlich sehr wenig Spaß machen, Klassiker. Anzuschauen. Also freue ich mich jetzt auch nicht auf das Spiel, ehrlich gesagt. Aber die Chargers haben, finde ich, gezeigt letzte Woche gegen die Bills, dass jetzt, wo Brandon Staley weg sind, dass sie ein Team sind, was weiter kämpft, obwohl die Saison komplett im Eimer ist. Sie sind auch ein Team, was immer noch eine gewisse Qualität hat auf einigen Positionen. Die Broncos Defense gefällt mir überhaupt nicht diese Saison. Deswegen werde ich das als Upset-Pick nehmen und gebe jetzt aber mal noch die Frage an euch weiter. War's das mit Russell Wilson bei den Broncos?
Ja, sieht ja jetzt mittlerweile alles danach aus. Gab jetzt auch schon Berichte gestern Abend noch, dass Russell Wilson davon ausgeht, dass er gecuttet wird. Ist mal wieder ein Zeichen dafür, wie hart das Business ist, weil dass sie ihn jetzt benchen, ist natürlich, glaube ich, keine sportliche Entscheidung, sondern eine rein finanzielle Business-Entscheidung. Und deswegen glaube ich, dass Russell Wilson nächstes Jahr nicht mehr bei den Broncos am Start sein wird.
Ja, es wurde, glaube ich, von Rappaport und Schefter, soweit ich weiß, so dargestellt, als ob es eine sportliche Entscheidung wäre, um dieser Offense einen Spark zu geben. Ja klar, logisch. Irgendwelche Agenten haben den beiden das geflüstert für eine Gegenleistung, wie auch immer die aussehen sollte.
Aber sie haben ja beide auch berichtet, dass es auch deshalb ist, weil wenn Russell Wilson sich jetzt in den letzten zwei Spielen so eine verheerende Verletzung zuziehen würde, dann würde er im für das Jahr 2025 müsste er im März einen Injury-Bonus oder Injury-Guarantee kriegen, die irgendwas um die 30 bis 40 Millionen nochmal ist,
glaube ich. Das sind 37 Millionen.
37,
wenn er dieses Physical im März nicht bestehen würde für die Saison 2024. Genau. Und er hat irgendwie, also 37 Millionen garantiert für die Saison 2025 wäre das aber erst.
Genau.
Lustigerweise bei der ganzen Geschichte ist, dass Russell Wilson, als er aus Seattle gekommen ist, noch 2 Jahre Vertrag hatte und er ist jetzt im zweiten Jahr. Das heißt, sie haben diese Extension ist noch gar nicht losgegangen. Und jetzt werden sie ihn wahrscheinlich cutten, weil das Tischtuch ist ja zerschnitten. Und von Sean Payton werden sie sich wahrscheinlich nicht trennen. Sean Payton hatte nie Bock auf Russell Wilson. Die Schadenfreude ist groß, weil Russell Wilson nicht gemocht wird. Ich glaube, er war den Leuten immer zu roboterartig. Die Leute haben immer gedacht, irgendwie ist der zu cheesy oder corny oder wie auch immer. Deswegen ist die Schadenfreude groß. Aber eigentlich ist es eine Unverschämtheit, was da passiert. Und ich glaube, dass die Spielergewerkschaft, die NFLPA, bei der nächsten Verhandlung, also beim nächsten Bargain Agreement, was da verhandelt werden wird in ein paar Jahren, da kommt das auf den Tisch. Und dann wird's hart, weil dann heißt, okay, wenn ihr unsere Spieler, wenn ihr mit denen Verträge aushandelt und Garantien für Verletzungen ausspricht und dann Spieler auf die Bank setzt, damit diese Garantie nicht mehr zu tragen kommt und die Spieler erpresst, was anders ist es ja nicht, dann haben wir ein Problem, liebe Liga, wir als Spielergewerkschaft mit euch. Also das wird noch Konsequenzen haben, glaube ich. Das war's noch.
Und Ja. Wir sind dann natürlich gespannt, wo Russell Wilson nächstes Jahr dann hingeht. Denn er wird ja dann wahrscheinlich Free Agent sein, wenn er gecuttet wird, oder sie werden Trade-Partner suchen. Und ich glaube, als Starting Quarterback ist er schon noch brauchbar. Vielleicht, Finn, geht er ja zu den Vikings. Die haben ja noch niemanden fest für nächstes Jahr. Stichwort nächstes Jahr. Da sind wir dann wieder für euch da mit Icing the Kicker. Und zwar am 4. Januar mit der Vorschau auf Woche 18 dann. Bis dahin wünschen wir euch aber einen guten Rutsch. Feiert schön, macht den Fernseher nebenbei mal an. Am Silvesterabend wird sich lohnen, die NFL ein bisschen zu schauen. Finn, Detti, danke euch. Kommt gut rüber und frohes neues Jahr 2024 dann.
Wünsche ich euch auch.
Ein gutes
und allen Zuhörern auch.
Ja. Und Gruß in die Alp. Ist es eigentlich die Ostalp oder die Westalp? Oder wieder noch?
Ich? Also bitte, jetzt. Also,
ich weiß nur, dass
Icing the Kicker 2024 nicht mit Christian Detterbeck.
Die Ostalp.
Jetzt hört's auf.
Ist Heideheim, oder? Das ist doch die Ostalp.
Ja, ja, da bin ich weit von entfernt. Sehr,
du bist
sehr
eher
weit von entfernt.
In Richtung Jako, oder? Da bist du eher.
Genau, richtig. Ah, ja, genau. Ja.
Alles klar. Ja.
Jedenfalls, wie gesagt, ein letztes Mal, Detti, war schön mit dir, dass wir trotzdem nochmal Podcast aufnehmen durften. Wird dann nächstes Jahr jetzt nach dieser Bemerkung nicht mehr der Fall sein. Trotzdem wünschen wir euch allen ein schönes und vor allem Ding gesundes Jahr 2024. Bleibt uns gewogen. Bis nächstes Jahr. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschö, tschö.